Ja, Vater, und jetzt möchte ich dir einfach auch gerade die Botschaft, die Predigt anlegen, bitte um deinen Geist für uns alle, einfach, dass wir auch die Worte verstehen können, die du für uns parat hast heute Morgen. Segne du auch den Markus, einfach auch beschenke du ihn mit den richtigen Gedanken, mit den Worten. Hab Dank dafür. Amen.
Amen. Heute ist ja der letzte Sonntag vom alten Jahr. Heute ist ein Ausblick, vielleicht ein Rückblick aufs letzte Jahr, ein Ausblick aufs neue Jahr. Vielleicht gibt es einige unter euch, die auch schon mal sich Vorsätze gefasst haben fürs neue Jahr. Und vielleicht sind einige unter euch, die es so machen wie viele Prominente, die sagen, ja, also Vorsätze ins neue Jahr mache ich keine mehr. Es hat ja so oder so keinen Sinn und es hat nichts gebracht. Ihr leset da vorne heute das Best-Prinzip. Was ist denn das? Das ist an sich nichts Neues. Es heisst jetzt einfach ein bisschen speziell, aber es ist gar nichts Neues. Es ist ein Prinzip, das ich in der Bibel sehe, von vorne bis hinten. Und es ist ein Prinzip, wo jetzt nicht, ja, müsst jetzt da nicht etwas Neues machen, sondern ich finde, das ist etwas, das uns entlastet. Und es ist etwas, das uns zur Kraft führt. Ich möchte das erklären. Und ich denke, am Schluss vom Gottesdienst wissen wir auch, warum etwa dir ein Vorsatz nicht zur Tat geworden ist. Schauen wir das mal an. Das ist eine Spirale und in der Mitte fängt es an. Begegnung mit Gott. Also best sind vier Buchstaben. Begegnung, Erkenntnis, Sein und Tun. Ich habe extra die Spirale gewählt, weil es fängt an, da in der Mitte, das Zentrum. Und es geht von innen nach außen. Und die Spirale macht einen Weg. Man ist unterwegs. Ich sehe das wirklich in der Bibel immer wieder, dass es anfängt mit der Begegnung mit Gott. Aus dem heraus kommt eine neue Erkenntnis. Aus dem heraus wird die Person verändert und aus einer veränderten Person kommt das Verhalten. Ich habe schon oft festgestellt, man kann das teilweise in Büchern lesen und mir Pfarrer, Pastoren, Prediger neigen manchmal dazu, so ein bisschen ziemlich viel da bei dem zu bleiben. Und ihr kennt das vielleicht auch. Ich nehme an, ihr alle da drinnen wisst, was gut ist, was schlecht ist, was man sollte machen und nicht machen. Und da wird ja ziemlich viel eigentlich drauf herumgeritten. Und es gibt Leute, die die Bibel lesen und eigentlich nur das lesen, was mit dem zu tun hat. Es steht immer, ja, was muss ich machen? Mir dunkt, das ist so, wie wenn man eben das Rass am hinteren Ende aufzäumt. So kann es sein, habt ihr vielleicht schon probiert, dass er frustriert worden sind, dass es nicht wirklich funktioniert hat. Als junger Christ habe ich einmal probiert, meinen Nächsten zu lieben. Wie es heisst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich habe das probiert. Und ich habe mich ein bisschen zusammengerissen. Ich habe mir Mühe gegeben. Und bei den netten Leuten ist es so gegangen, bei den sympathischen, und bei den anderen ist es ein bisschen schwieriger gewesen. Ich habe auch probiert, da. Ich habe mich angestrengt, das zu machen, aber ganz ehrlich gesagt, ich habe es nicht geschafft. Es ist eine Weile gegangen, bis sich es verändert hat und jetzt im Nachhinein merke ich, das war eigentlich das gewesen. Ich möchte euch ein Beispiel zeigen von diesem Prinzip, nämlich der Paulus. Der Paulus, der noch jung war, knackig war, voller Energie. Das war ein begabter Mann, hochintelligent. Der hat sich theologisch ausgebildet beim besten Lehrer, den man haben konnte, im Gamaliel. Der hat alles gewusst, was man wissen kann über das Judentum. Und sein Herz hat brennt. Der hat voll Gas gegeben, ist vorwärts gegangen. Der war konsequent in seinem Leben. Und er hat darum da die neue Sekte, da die Christen, hat er verfolgt. Er hat etwas unternommen. Und alle Christen haben vor allem Angst gehabt. Niemand ist auf den Gedanken gekommen, zu denken, ich tue mal mit dem Paulus ein paar gute Argumente austauschen, warum unser Glaube besser ist als sein Glaube. Niemand ist auf diesen Gedanken gekommen. Niemand hat gedacht, dass Paulus einmal etwas anders sehen könnte, als er es jetzt sieht. Und ich glaube auch, dass eine Diskussion ziemlich sinnlos gewesen wäre mit dem Paulus. Gott hat das gewusst und er hat darum einen anderen Weg gehabt für ihn. Und er hat darum anders angefangen. In Apostelgeschichte 9 lesen wir, wie der Paulus voll dran war, eben nach seiner Überzeugung zu leben und andere zu verfolgen. Saulus schnaubte immer nach Drohungen und Mord gegen die Jünger des Herrn. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den Hohepriester und bat ihn um Briefe, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Der Paulus, Saulus, erlebt da eine umwerfende Begegnung. Es hat ihn wirklich umgeworfen. Gott hat gewusst, ein paar gescheite Argumente langen nicht. Der Paulus weiß vieles. Ich muss ihm nicht noch etwas mehr Wissen geben. Er braucht eine Begegnung. Gott hat gewusst, er braucht eine Begegnung mit mir. Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme antwortete: Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch steh jetzt auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. 3 Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts. Die Begegnung hat das Leben von Paulus verändert. Klar sagen wir, ja logisch, jetzt hat er nichts mehr gesehen. Ah, und das ist dann wieder verschwunden. Er hat den schon wieder gesehen. Er hat Jesus gesehen. Er ist Gott begegnet. Das hat sein Leben völlig verändert. Er ist völlig auf eine neue Spur gekommen. Wer bist du, Herr? Wer bist du, wo du mir jetzt begegnest? Und was sagt Jesus? Jesus hätte können sagen: Ich bin der Sohn Gottes, der Messias, den du ablehnst. Aber Jesus sagt: Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Nur so zum Sagen. Der Paulus hat mit Jesus gar nichts am Hut gehabt. Der hat überhaupt nicht an Jesus gedacht, vielleicht schon, aber dann war er hässig. Er hat gegen Christen vorgehen. Und Jesus sagt: Du gehst auf mich los. Jesus identifiziert sich mit seinen Kindern völlig. Wer auf seine Kinder losgeht, geht auf Jesus los. Wer dich verfolgt, verfolgt Jesus. Jesus identifiziert sich mit dir. Wir feiern heute Abend mal. Wir denken daran, dass er sein Leben gegeben hat für uns, dass er gezahlt hat für uns, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er verstanden ist. Jawohl, genau. Schon da hat er sich voll identifiziert mit uns. Auch mit unserer Schuld. Mit dem, was nicht so ist, wie Gott denkt, es wäre gut. Jesus identifiziert sich. Für den Paulus ist eine neue Welt aufgegangen. Das hat sein Leben wirklich gekehrt. Und ihr könnt das nachher lesen. Es kommt ab und zu vor in der Apostelgeschichte. Und es ist nicht bei dieser Begegnung geblieben. Der Paulus hat die Begegnung immer wieder gesucht. Und in seinen Briefen schreibt er immer wieder: In Christus. In Christus. Die Begegnung, die Beziehung. Ich bin in Jesus. Jesus ist in mir. Das ist sein Zentrum. Das ist der Ausgangspunkt. Aus dem rauskommt alles. In Christus. Ich in ihm, er in mir. Ein anderes Beispiel. Weinstock und Reben, Johannes 15. Die Botschaft von Johannes 15 probiere ich so zusammenzufassen, weil es ist der erste Teil. Bleib in mir und du bringst viel Frucht. Wer in mir bleibt, bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Oder was mir ohne enttönt, ist fruchtlos, ist nichts. Es ist so einfach. Und gleich strengen wir uns immer wieder an, Frucht zu bringen. Gleich habe ich mich angestrengt, probieren, Liebe zu produzieren, können Liebe anzubringen für meinen Nächsten. Und Jesus sagt, du kannst das gar nicht. Du kannst deinen Nächsten nicht lieben. Komm zu mir, ich bin der Weinstock. Komm als Reben, dock dich an. Dann kommt mein Saft in dich. Und dann wirst du lieben. Die Rebe bringt Frucht. Wenn sie am Weinstock ist, bringt sie Frucht. Sie kann gar nicht anders. Sie muss sich gar nicht anstrengen. Und das ist die Botschaft vom Evangelium. Ihr müsst euch in dem Sinn überhaupt nicht anstrengen. Eure Konzentration ist auf den Punkt, nach bei Jesus zu sein. Konzentriert euch darauf, nach bei Gott zu sein. Seine Nähe zu suchen. Aus dem kommt alles. Jetzt denkst du, ja, wie macht man eine Begegnung mit Gott? Die macht man nicht, sondern nach Matthäus 7 sagt Jesus, bittet, ihr werdet bekommen. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird aufgetan. Wenn du dich sehnst nach Begegnung mit Gott, wirst du sie suchen. Du wirst bitten, du wirst anklopfen und Jesus wird dir antworten. Du wirst es erleben. Es hat mal jemand gesagt, wie lange ist es gut, zu beten und die Bibel zu lesen? Wie lange sollte man das machen? Dann hat die Person gesagt, bis du eine Begegnung hast mit Gott. Es kommt nicht auf die Minuten an, nicht auf Sekunden. Bis du eine Begegnung hast mit Gott. Ich habe heute Morgen ein Kapitel gelesen, so, das ist eigentlich so mies, normalerweise am Morgen. Ich denke, ja, 1. Korinther 10, ja, mal schauen, was da drin ist. Aber es hat mich angesprochen, es hat 2, 3 Verse gegeben, die haben mich angesprochen, etwas ist mir neu aufgegangen dabei. Es ist einfach cool. Das hört nie auf. Es hört nie auf. Ich habe das schon 50 Mal gelesen. Es hört nie auf. Es kommt immer wieder. Also, das ist jetzt eine B-Begegnung und aus dieser Begegnung kommt eine Erkenntnis. Und Erkenntnis ist meiner Meinung nach etwas anderes als Wissen. Darum gehe ich zuerst jetzt einmal ein bisschen aufs Wissen. Da habt ihr einen Kopf als Bild und einen Chip, der soll sagen, dass man Informationen einlagern kann. Richtigkeiten gelangen als Informationen in mein Gehirn und vermehren mein Wissen. Und ich nehme an, ihr wisst auch schon ziemlich viel. Und ich glaube nicht unbedingt, dass euer Hauptproblem ist in Bezug auf den Glauben und in Bezug auf Gott, dass ihr zu wenig wisst. Ich glaube, was nötig ist, wisst ihr. Das Problem von Wissen ist, es lässt mich kalt. Meine Art zu leben und mein Charakter werden nicht oder kaum verändert. Es haben sich schon Leute getauscht, die gemeint haben, wenn sie auf eine Bibelschule gehen oder eine theologische Ausbildung machen und die Tausende von Seiten, von Büchern und Sprache und Informationen, die sie lernen, hilft ihnen im Glauben. Wenn dir das alles nur Wissen bleibt, weisst mehr, es kann sein, dass du einen aufgeblasenen Kopf bekommst und dein Herz ist vielleicht auch noch ein bisschen überheblich. Du hast mehr Fragen als vorher. Und es kann sein, dass bei allem dem Wissen dein Herz kalt geworden ist. Ich habe nichts gegen Wissen. Aber Wir tun Wissen überfordern. Wenn Wissen Kraft hat, würde kein Arzt rauchen. Das ist Wissen. Jetzt, was ist denn Erkenntnis? Gehen wir zu dem. Um das geht es. Eine Begegnung mit Gott. Klar, du weißt nachher etwas. Der Paulus hat nachher gewusst, das ist Jesus und der lebt tatsächlich. Und das ist Jesus, der identifiziert sich mit seinen Leuten. Ich weiss das. Der hat das Datum noch gewusst, wenn es war. Der hat noch gewusst, den Ort, wo auf dem Weg auf Damaskus er Gott begegnet ist. Das hat er alles noch gewusst. Aber das ist überhaupt nicht wichtig. Es hat ihn getroffen. Das sind wir als Personen mit Denken, Fühlen, Wollen und dem Gewissen. Die Bibel redet oft von Herz und das Herz meint uns als Person, unser Zentrum, das, was da ist. Und wenn ich etwas erkenne, dann wird mein Herz erfasst. Ich als ganze Person wird gepackt. Die Wahrheit dringt in mein Herz hinein, verändert mich und prägt mich und die Art, wie ich lebe. Wenn du etwas nur weißt, wird es sich wahrscheinlich nicht in deinem Leben umsetzen. Wenn du, kann man sagen, geistig eine Erleuchtung hast, wenn das Licht aufgeht, wenn der 20er, 50er oder 20er Note runterfällt, dann da passiert etwas. Du weißt, wie es ist. Du weißt, wenn du ein Wort von Gott liest und du liest es einfach. Und du weißt, wie es ist, wenn es dein Herz trifft. Wenn es reingeht. Der Paulus redet von dem. Er sagt, ich habe alles aufgegeben. Ich habe alles aufgegeben, um Jesus zu erkennen. Für mich ist alles Dreck, Mist und so weiter. Steht dort im Philipper 3. Im Philipper 3. Ja, alles aufgeben. Und er sieht nur noch eins. Und er will nur noch Jesus. Warum? Er sagt, weil ich erfasst bin. Ich bin erfasst von ihm. Er hat nicht nur Jesus, Jesus hat ihn. Und zwar ganz. Der Paulus ist da nicht mehr ganz der Jüngste, aber er brennt. Er brennt für Jesus. Leset einmal den Philipper 3, die ersten Vers. Und dann, um was geht es um Paulus? Er sagt, um ihn, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen. Er gibt alles auf, seine Theologie, sein Wissen, seine Gaben, um Jesus mehr zu erkennen. Kraft von seiner Auferstehung und Gemeinschaft von seinen Leiden. Es geht in die Höhe, in die Weite, in die Tiefe. Ein anderer, wo Gott auch begegnet ist und wo auch eine völlige Veränderung von seinem Leben erlebt hat, das ist der Hiob. Der Hiob war einer der frömmsten Leute damals, wo sie gelebt haben. Es steht beschrieben, wie gottesfürchtig er ist und wie er gelebt hat. Und er hat den Besitz verloren, Kind verloren, Gesundheit verloren. Und am Schluss, im letzten Kapitel vom Hiob, sagt er zu Gott, vom Hören sagen habe ich von dir gehört, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Seine Freunde wollten ihm sagen, du lebst falsch, darum hast du dir Probleme, du bist ein Sünder. Die haben gefunden, nein, ich habe recht, Gott handelt falsch, das kann nicht sein, ich mache nichts Falsches. Und er hat mit Gott argumentiert, mit seinen Freunden, mit seiner Frau wahrscheinlich auch. Sie hat ihm gesagt, sag Gott ab und stirb. Das war nicht gerade ein optimaler seelsorgerlicher Rat. Ich nehme nicht an, dass ihr den Rat bekommt, wenn ihr euch an die Adressen wendet, da, wo notiert sind für seelsorgerliche Gespräche. Aber der Hiob hat vieles von Gott gewusst. Er hätte wahrscheinlich seinen Freunden vieles können erklären, aber sagt, ich habe vom Gehören von dir gehört. Aber jetzt habe ich dich gesehen. Jetzt habe ich dich gesehen. Hast du Gott auch schon gesehen? Ich meine nicht mit diesen Augen. Es könnte ja zwar sein, dass du irgendeine Erscheinung gehabt hast, aber hast du gar gesehen? Mit den Herzensaugen. Wenn du Gott gesehen hast, verändert das dein Leben. Das hat mein Leben verändert. Wenn ich Gott sehe, dann sehe ich etwas von seiner Heiligkeit, von seiner Größe, von seiner Macht. Ich sehe den Unterschied von ihm zu mir. Ich sehe dann aber auch etwas von seiner Liebe und von seiner Gnade. Wenn ich Gott sehe, wird mein Herz verändert. Und das ist das Geschenk, Gott zu sehen. Seine Heiligkeit, seine Liebe. Vielleicht verschreckt man mal. Vielleicht kommt man Ehrfurcht über vor Gott, was uns gar nicht so schaden. Und vielleicht wird man überwältigt von seiner Gnade, von seiner Liebe. Man kann baden in der Liebe von Gott. Und wenn wir das machen, fangen wir an, unseren Nächsten zu lieben. Du kannst nicht mehr anders. Wenn du Gott siehst und wenn du seine Gnade siehst, wenn du die erfasst, wenn die dein Herz berührt, du kannst nicht mehr sein wie vorher. Darum hat Jesus den Pharisäer können sagen, eure Gebote sind Menschengebote. Ihr verehrt mich vergeblich, euer Herz ist weit weg von mir. Darum sind sie so hart gewesen, darum sind sie so stolz gewesen, darum haben sie auf andere abgeschaut. Wenn dein Herz nicht bei Gott ist, du kannst nicht mehr auf andere herabschauen. Du kannst gar nicht mehr jemanden verachten. Das geht gar nicht mehr. Du kannst nur so den anderen begegnen, wie Gott dir begegnet. Und es braucht keine Anstrengung. Wahrheit. Was ist Wahrheit? Da geht es um Erkenntnis. Sie möchte zwei Konzepte gegenüberstellen. Wahrheit als Lehr und Wahrheit als Person. Wenn die Wahrheit die Lehr ist, kannst du sie wissen. Wenn die Wahrheit die Person ist, nämlich Jesus Christus, kannst du ihr begegnen. Es geht um eine Begegnung. Wenn die Wahrheit einfach eine Sache ist, eine Lehr, dann kannst du sie lernen, studieren. Und wenn es eine Person ist, dann geht es um die Beziehung, die du hast. Die Wahrheit als Lehr kannst du mit Wort wiederholen. Aber wenn die Wahrheit eine Person ist, kannst du sie leben, zeigen. Man wird sie sehen. Lehren kann man, Informationen kann man ins Denken integrieren. Und da ist ein guter Intellekt hilfreich. Aber die Wahrheit als Person, da geht es um dein Herz. Um dich als Person. Und vielleicht der Punkt, wenn die Wahrheit eine Lehre ist, dann kannst du unterscheiden, die es gepackt haben und die es nicht gepackt haben. Aber wenn die Wahrheit eine Person ist, dann hast du es nicht du gepackt, sondern hat er dich gepackt. Und noch etwas, wenn das wirklich eine Überzeugung ist, wenn du weißt, die Wahrheit ist eine Person, ist Jesus Christus, da geht es um Begegnung, dann weißt du, das ist ein Geschenk, das du bekommen hast. Alles, was du bist, was du hast in Gott, was du weißt, was dich berührt, was du gelernt hast, das ist alles ein Geschenk von Gott. Es ist nicht deine Leistung, nicht dein Verdienst, es ist dein Geschenk. Und wenn du das siehst als Geschenk, begegnest du deinen Nächsten als einem Beschenkten mit dem Wunsch, sie zu beschenken. Wenn deine Wahrheit das Konzept ist, eine Lehre, wenn du viel weißt und mehr weißt als andere, begegnest du deinem Nächsten von oben herab, weil du mehr weißt als er. Aber wenn du Jesus begegnet bist, du weißt, es ist ein Geschenk, begegnest du deinem Nächsten auf Augenhöhe. Ja, wir haben jetzt ein bisschen viel Begegnung und Erkenntnis. Jetzt gehen wir noch zum Sein, zum Tun. Kommen wir nur ganz kurz am Schluss. Da ist schon genug gesagt worden. Wer bist du? Das wäre auch ein Thema für sich. Wer bist du? Wenn du ein Kind Gottes bist, bist du eben ein Kind Gottes. Du hast eine Stellung. Wenn du ein Kind Gottes bist, bist du ein Heiliger, eine Heilige. Bist du Priester, Priesterin? Königskind. Deine Stellung, die du von Gott überkommst, ist vollkommen. Die wird nie mehr besser, sondern sie wird noch sichtbarer. Aber deine Stellung, die du hast vor Gott, die ist fantastisch. Wer bist du? Siehst du dich als ein Kind Gottes? Als ein Heiliger, eine Heilige? Ist dir bewusst, wer da sitzt? Neben dir. Das meiste, wo wir darauf schauen, ist unser Zustand. So wie wir jetzt wirklich sind, unser Temperament, unser Charakter. Mit dem beschäftigen wir uns am meisten, wie wir wirklich sind. Das ist unser Zustand. Und der ändert. Da, die Bibel hat einen Weg und der Weg nennt sie Heiligung. Wachstümliche Heiligung. Wir haben eine geniale, vollkommene Stellung und unseren Zustand passt sich laufend immer mehr dieser Stellung an in der Beziehung zu Gott. Und das Ziel, das wir haben, ist Reife und Weisheit. Und das Ziel ist, dass wir unsere Person entfalten. Und das ist das Ziel, das Gott mit dir und mir hat. Uns entfalten. Dass sich das entfaltet in unserem Leben, was er in uns hineingelegt hat. Wenn Gott uns entfaltet, gibt es die beste Version von uns. Wenn Gott dich entfaltet, gibt es die beste Version von dir. Gott ist nicht der, der uns irgendwie einschränkt, will klein halten, sondern der, der uns entfaltet. Er hat etwas im Blick gehabt, was er dich gemacht hat. Jede Person von uns ist eben ein Bild von Gott. Wir repräsentieren den Teil von Gottes Wesen. Und durch den Heiligen Geist wird das gereinigt, gefördert, entfaltet. Ohne Anstrengung. Unsere Konzentration ist Begegnung mit Gott. Ein Vers, wo mir wichtig ist, drückt das aus. Wir schauen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn an wie in einem Spiegel. Dabei werden wir verwandelt in dasselbe Bild und bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr, sein Geist. Wir schauen die Herrlichkeit von Gott an. Und während wir sie anschauen, werden wir umgewandelt. Und wie wir umgewandelt werden, entscheidet Gott. Die Kraft, die es dazu braucht, die gibt uns Gott. Mein Part, mein Teil ist auf Gott schauen. Mein Part, mein Teil ist Nähe von ihm zu suchen. Bei ihm andocken. Vielleicht noch ein Satz zu dem Bild. Nehmt den einfach mal auf, je ruhiger das Wasser, desto klarer wird das Bild. Wenn du nie vor Gott zur Ruhe kommst, ist das Bild ziemlich, muss man sagen, verquackelt. So. Und noch etwas. Du hast mich ein bisschen interviewt und auf meiner inneren Reise habe ich auch mal das Buch gelesen, «Das Geheimnis deiner Stärke». Und das hat mit einem Satz angefangen. Der ist in mir wie eine Bombe eingefahren. «Habe dein Schicksal lieb, denn es ist der Weg Gottes mit deiner Seele.» Und ich habe ganz bewusst mich mit meinem Schicksal versöhnt. Ich habe mich gestellt, dem, allem, probiert. Alles, was ich gefunden habe, was in mir ist, Schönes und Schweres. Freude und Schmerz. Und hat das probiert, mit Gott zu bereinigen. Und auch mit Menschen. Etwas zu dem Beispiel, habe dein Schicksal lieb. Es ist etwas, das ich nicht mehr vergesse. Da war ich noch recht ein junger Pastor und ich bin an einem Krankenbett von einer Frau Besuch machen. Und die Frau ist schon seit 15 Jahren im Bett, hat eine Herzkrankheit, wenn sie sich zu viel bewegt, stirbt sie. Und ihre Tochter hat sie gepflegt. Sie war nachher noch x Jahre im Bett. Auf dem Nachttisch ist schon ein Schild gestanden. Darauf zwei Worte. Ja, Vater. Ich sage das einfach, ihr macht mit dem, was ihr wollt. Aber das vergesse ich nie mehr. So, und jetzt noch kommen wir zum Tun. Ganz zum Schluss. Vielleicht habt ihr das Bild schon gesehen. Einer, der sagt, ich habe keine Zeit. Ich habe mir vorgenommen, dass dieser Satz nicht mehr über meine Lippen kommt. Weil er nicht wahr ist. Ich habe Zeit. Und wenn mich jemand fragt, sage ich immer, ja, ich habe Zeit. Und das hat verändert. Das hat in mir etwas bewegt. Ich habe Zeit. Nicht für alles. Aber ich habe Zeit. Und zähle nicht die Dinge, die du tust, sondern tu das, was zählt. Und wenn ihr diesen Satz hört, was ist der erste Gedanke, den ihr jetzt habt? Der erste Gedanke ist Bewegung, Begegnung mit Gott suchen. Das ist der erste Gedanke. Suchen, Begegnung mit Gott. Aus dieser Begegnung kommt eine neue Erkenntnis, das verändert euer Sein. Und aus dem heraus werdet ihr das tun, was zählt. Eure Konzentration ist auf Gott, nicht aufs Verhalten. Das kommt aus dem. Und von dem her gesehen wünsche ich euch für das neue Jahr, dass ihr das erlebt. Dass ihr auch eine Entspannung erlebt, aber auch, dass ihr auch erlebt, wie Gott mit euch ist. Euch verändert, euch führt, euch bereichert, euch bewegt. Amen. Ich mache noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du zu uns gekommen bist. Ich danke dir für alles, was du gelebt und gelehrt hast. Ich danke dir für alle Wunder, für deine Vollmacht, für dein Opfer am Kreuz, für deine Auferstehung. Aber ich danke dir auch für deine seelsorgerliche Botschaft. Komm zu mir. Komm zu mir. Alle, die mühselig beladen sind, auch die, die es meinen, ich kann es, bleibe bei mir. Danke, dass du dich sehnst danach, dass wir zu dir kommen und bei dir bleiben. Und Herr, lass du das neue Jahr ein Jahr werden, wo ein Jahr ist, wo wir dich suchen, dich finden, dich sehen, dich erkennen. Und Herr, lass du das schon heute anfangen. Oder lass du das einfach weitergehen, wo wir schon drin sind. Danke, Jesus, dass du heute und dass du in den nächsten 365 und 1000 Tagen der Herr bist. Herr, dich ehren wir und preisen wir. Amen.